IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
Ganz, ganz wichtige Sache für Unternehmen, sie sind plötzlich Besitzer ihrer eigenen Daten. Sie können auch, wenn die Daten falsch wären, sie wieder korrigieren. Sie können neue Daten aktiv hochladen. Das sind alles Themen, die Datenanbieter aktuell so nicht anbieten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Und heute ist ein neuer alter Gast hier vor Ort. Einige kennen ihn vielleicht schon aus einer vorherigen Folge. Andreas Fallner, Partner bei PwC. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Und warum sage ich hier neuer alter Gast? Wir nehmen auch mal wieder ein neues, altes Thema mit, wenn wir bei dieser Analogie bleiben wollen. Und zwar möchten wir ein bisschen über die Neuerungen bei Dataland sprechen. Da haben wir, ich glaube, fast ein Jahr ist es genau her, dass wir darüber gesprochen haben. Aber bevor wir starten, vielleicht einige Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht. Sag doch einmal ein bisschen noch mal was zu deiner Person und ja, wie du zu Dataland vielleicht auch gekommen bist.
Okay, super gerne. Also mein Name ist Andi Feiner, bin Partner bei PwC in unserer Nachhaltigkeitsplattform. Wir haben ungefähr 750 Menschen, die da für uns arbeiten, die Nachhaltigkeit auch in Deutschland bei Unternehmen und auch Finanzunternehmen auch nach vorne zu bringen. Ich bin dort im Leitungsgremium für drei Themen verantwortlich. Zum einen für unsere eigene Delivery. Das sind Themen wie AI, das sind Themen wie Managed Services zum Beispiel. Ich bin für die Themen mit alles, was um die Daten ist, zuständig. Und ich bin auch dafür zuständig, wenn es um Naturthemen geht. Also Bäume pflanzen und Entwaldungsrichtlinie und Biodiversität. Und es ist ein schönes breites Portfolio. Macht viel Spaß, da auch mit den Kunden zu arbeiten. Und wie sind wir zum Dataland gekommen? Wir haben einfach vor ungefähr 2,5 Jahren, eher 2 Jahren, gemerkt, dass unsere Kunden alle die gleichen Probleme haben. Zum einen, Daten, die sie kaufen, sind zu teuer. Es gibt Lücken, die Qualität ist schlecht, aber die Daten kommen auch viel zu spät an. Das ist so alles, was Unternehmen, die viele Daten kaufen müssen, basierend auf EU-Regulationen zum Beispiel. Wenn ich mir die Unternehmensseite anschaue, haben auch alle die gleichen Probleme. Sie werden nämlich immer von vielen, vielen unterschiedlichen Datenanforderern gefragt nach einem Datenpunkt, der vielleicht ganz, ganz minimal anders ist, als den der andere haben wollte. Zum Beispiel, ich kann Gender Pay Gaps ganz, ganz unterschiedlich definieren, zum Beispiel einmal mit oder ohne Bonus. Für ein Unternehmen ist das natürlich immer 2 Datenpunkte, doppelt so viel Arbeit. Für denjenigen, der die Daten haben will, der sagt, ich will es halt genau so haben. Und so kann Dataland einen Beitrag leisten, Datenpunkte zu harmonisieren und dadurch, dass das Ganze auch Open Source ist, für alle billiger und schneller auch zur Verfügung zu stellen.
Hast jetzt Open Source schon angesprochen. Was ist denn sonst noch das Besondere an Dataland, was man wissen sollte?
Ja, also Dataland ist von einer Stiftung gegründet worden, die Wertestiftung, eine ganz fantastische Stiftung in Frankfurt, gegründet unter anderem von Holger Vollmann und auch Stefan Henkel. Die sind vor ungefähr 20 Jahren zusammengekommen und haben das Ziel gehabt, in einem Wertegerüst verschiedene Geschäftsmodelle nach vorne zu bringen. Und die waren dann sehr, sehr interessiert an dieser Idee, weil Dataland eben das Ziel hat, ein Not-for-Profit zu sein. Und Not-for-Profit ist ganz, ganz wichtig, weil Daten natürlich ein skalierbares Geschäftsmodell ist. Wenn ich einen Datenpunkt habe, kann ich ihn natürlich zum gleichen Preis an 10 Leute verkaufen oder ich kann es an 10 Leute zu einem Zehntel des Preises verkaufen. Und so sieht man natürlich die Skalierbarkeit, die Dataland dann auch nach vorne bringt. Das ist das eine, das ist das Open-Source-Thema, ist das andere, das ich gerade erwähnt hatte. Ganz, ganz wichtig ist, jeder kann im Endeffekt auf Dataland selber was drauf programmieren. Und das kann man sich mal so vorstellen, wenn ich heute Bloomberg sage, ich brauche einen anderen Datenpunkt oder ich brauche ein Unternehmen, das wichtig ist für mich, ist ganz, ganz schwierig, zusätzliche Informationen auch zu bekommen. Auf Dataland kann man wie Linux für Daten, ich kann das anpassen für das, was ich selber benötige, ohne dass ich eigentlich jemanden fragen muss. Und das sind so diese wichtigen Punkte, nicht Gewinnerzielungsabsicht, von einer Stiftung gegründet und das Open-Source-Thema. Und das macht es im Endeffekt so attraktiv für viele aus der Finanzindustrie, aber auch aus der Unternehmensseite, da mitzumachen, weil sie eben wissen, da gibt es eine Chance, dass ich das dann vielleicht alles nur noch einmal machen muss, was ich heute 10-mal machen muss.
Genau, also vor allen Dingen dieses einmal machen muss, gerade aus unserer Bankensicht, Thema ESG-Scoring kommt ja auf, wo wir auch einfach abfragen, die ESG-Daten, zum Teil natürlich, was veröffentlicht ist in den Nachhaltigkeitsberichten, da schauen wir selber nach, aber es gibt natürlich auch Datenlücken, die vielleicht noch nicht in den Nachhaltigkeitsberichten mit drin sind, sage ich mal, wo wir dann gezielt ja nochmal auf unsere Kunden zugehen und da gibt es ja keine Harmonisierung. Also das heißt, wir haben einen anderen Datenkatalog vielleicht, den wir abfragen als eine andere Bank und da entstehen dann ja auch Lücken, die man ja auch gut über Dataland abbilden könnte.
Genau, du sagst es gerade richtig. Zum einen kannst du natürlich Dataland nutzen, um direkt Unternehmen anzuschreiben. Musst du niemanden fragen, diese Funktionalitäten gibt es auch. Und zum anderen gibt es ja vielleicht dort schon Datenpunkte, die du schon verwenden möchtest, wo Unternehmen schon dagegen was reportet haben, sodass du dir die Arbeit sparen kannst, nochmal danach zu fragen, sondern einfach schon mal das nimmst, was schon vorhanden ist. Und das ist das, was ich meine. Es gibt immer wieder, je mehr Leute mitmachen, desto mehr werden die Netzwerkeffekte auch. Und man wird plötzlich merken, oh, das muss ich gar nicht mehr machen, was ich vorher machen muss, sondern kann man lieber einen Kaffee trinken gehen mit Freunden, anstatt sich darum zu kümmern und die Unternehmen damit zu behelligen, nochmal separate Daten zu liefern.
Und die Zeit effizienter auch nutzen, sei es Kaffee trinken oder was anderes machen. Aber vielleicht springen wir noch mal ein bisschen zurück. Wir haben ja vor gut einem Jahr gesprochen, da war das ganze Dataland ja noch sehr in den Kinderschuhen. Was hat sich denn seitdem weiterentwickelt?
Ja, ganz, ganz viel eigentlich. Also wir haben auch viel gelernt. Ich meine, wir haben ja einen Beitrag geleistet als PwC, zusammen mit DeFine die Inkubation zu machen. Zusätzlich hat Experience One und T-Systems große Beiträge auch geleistet. Und die Gründung von Dataland, die ist dann letztes Jahr im Juli passiert. Dort war es dann im Endeffekt so, dann gab es dann die erste rechtliche Hülle, war aber immer noch im Trockendock gelegen und musste viel geschraubt werden. Und dann die offizielle Freilassung von Dataland und dann eben auch die Übergabe an die Stiftung war im Endeffekt im Januar diesen Jahres, in 2024, so dass es dann auch verwendet werden konnte. Und jetzt sind wir im Endeffekt dabei, die Dataland auch natürlich zu unterstützen oder unsere Kunden zu unterstützen, Dataland auch zu verwenden, tatsächliche Use Cases zu bauen. Und sehr, sehr stark konzentrieren wir uns momentan auf SFDR und auf den Taxonomy Use Case. Und viele Kunden, und das haben wahrscheinlich jeder erstmal lernen müssen, die Hypothese war früher, dass Banken oder Versicherungen oder andere Unternehmen Dataland nutzen und quasi als Kommunikationsplattform. Also IKB möchte Informationen haben von Unternehmen A, geht zu Dataland und sagt, bitte mach das mal. Ne? Das war so die Hypothese. Und was wir gelernt haben und was ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe, ist, das sind die Unternehmen gar nicht so scharf drauf. Also die IKBs dieser Welt, wenn du so möchtest, ne? Jetzt nicht euch persönlich. Und was aber spannend ist, ist, wenn die Daten schon da wären. Und so hat sich das eine zum anderen ergeben, dass jetzt mehr und mehr Unternehmen, die sich sehr stark mit künstlicher Intelligenz auskennen, dazu bereit erklären, Daten einzusammeln, die auf den Webseiten verfügbar sind. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Element, weil dann diese Netzwerkeffekte viel, viel schneller auch zum Tragen kommen. Und diese Unternehmen sammeln die Daten zum einen ein, dann gibt es weitere, auch mit KI getriebene Unternehmen, die dann die Daten prüfen. Und als letzter Schritt, und das wird jetzt gerade ausgeführt zum ersten Mal, werden die Unternehmen dann davon benachrichtigt, dass diese Daten eingesammelt worden sind, auf Basis dessen von den Mitgliedern von Dataland. Also man kann sich das so vorstellen, ihr wollt Daten haben von Unternehmen A, wird eingesammelt, wird geprüft, Unternehmen A wird angeschrieben, sind da. Unternehmen A sagt idealerweise, ja, das stimmt und das sind jetzt meine Daten. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache für Unternehmen. Sie sind plötzlich Besitzer ihrer eigenen Daten. Sie können auch, wenn die Daten falsch wären, sie wieder korrigieren. Sie können neue Daten aktiv hochladen. Das sind alles Themen, die Datenanbieter aktuell so nicht anbieten. Und man merkt immer wieder, wenn man da mit Unternehmen, aber auch mit Finanzinstitutionen spricht, dass das eine spannende Sache ist. Also was ist neu? Tatsächlich, wie kommen Daten da rein? Dass da jetzt ganz, ganz viel AI drin ist. Und das ganz, ganz Spannende ist auch, dass die Universität in Oxford ein Rahmenwerk schreibt für die Datenqualitätskontrolle, dass im Endeffekt da ein gewisser Standard auch eingehalten worden ist und verschiedene Prüfschritte abgegangen sind, sodass die Datenqualität danach schon relativ hoch ist und dann, bevor das Unternehmen sagen kann, das passt so.
Und da vielleicht dann nochmal zurückspringen auf unser... Oder das Beispiel, was ich genannt habe, Thema ESG-Scoring. Das Schöne ist ja, wenn ein Unternehmen, wie ich jetzt so richtig verstanden habe, die Daten geprüft hat, die freigegeben hat, muss es ja vielleicht gar nicht mehr so wirklich Fragebögen von Bank, Versicherung, wie auch immer beantworten, sondern man kann einfach dort auf die Plattform gehen, zugreifen. Das Unternehmen kann vielleicht nochmal, wenn es weiß, die eine Bank hat nochmal spezifische Anfragen, das nochmal extra hochladen, freigeben, wie auch immer, aber spart sich quasi die Zeit, 10 individuelle Fragebögen auszufüllen.
Absolut, das ist schön gesagt, spart sich die Zeit. Weil es kann natürlich auch sagen, hier auf Datalens sind diese ganzen Informationen verfügbar und bitte nehmt die. Und nur in Ausnahmefällen werde ich euch zusätzliche Informationen auch zur Verfügung stellen. Aber das ist wiederum natürlich im Ermessen des Unternehmens und des anderen Unternehmens, das es haben möchte.
Mhm. Ja, und das ist ja ein schönes Zusammenspiel einfach, was du ja auch schon gesagt hast, dass die AI jetzt dazugekommen ist einfach. Ist ja sowieso gerade in aller Munde, sage ich mal. Genau. Dass man da einfach Arbeitswege mit verschlankt und zeiteffizienter und auch synergieeffizienter nutzt. Weil warum... Wenn es einen Datenpunkt verfügbar gibt, muss ich den ja nicht noch 5-mal selber raussuchen für unterschiedliche Stellen, sondern kann es ja nutzen.
Genau, genau. Das ist der große Vorteil. Und weitere Themen, die sich beim Datalens tun, sind noch ein bisschen im Hintergrund und muss Datalens noch selber drüber reden, aber es wird natürlich sehr, sehr stark mit Standardzetteln gearbeitet. Und ein Standardzettel im Speziellen hat sich jetzt dazu entschieden, Datalens auch als quasi das Backend für den Standard zu implementieren, was dazu führen wird, dass Unternehmen, die nach diesem Standard dann auch einen Report erstellen, automatisch die Möglichkeit auch haben, diese Daten freier und besser zur Verfügung zu stellen, aber immer noch in der Kontrolle zu bleiben von diesen Daten. Und das ist das Schöne, was sehr wahrscheinlich dann im September, spätestens im Oktober dann noch rauskommen wird.
Ja, ich weiß ja schon, um wie es sich handelt, aber ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, wir wollen es noch nicht verraten, aber ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich, also ich persönlich finde es sehr schön, weil es auch einfach, ich glaube, die Datenqualität nochmal auf einen anderen Punkt bringt, die Datenverfügbarkeit aber auch, wenn dieser Standardzettel mit dabei ist und einfach dann nochmal einen Mehrwert für alle Beteiligten schafft, die auch vielleicht die Daten benötigen, sei es für Kreditentscheidungen, für Risikoentscheidungen oder sonstiges einfach.
Genau.
Ja, ich glaube, da haben wir ja schon sehr viele besprochen, was es so an Neuerungen gibt. Aber ein Punkt vielleicht noch, du sagst ja auch, ihr habt intern natürlich auch viel überlegt. Du hast auch intern mit den Wirtschaftsprüfern darüber gesprochen. Die Daten, die da hochgeladen sind, kann man die dann eigentlich auch nutzen? Sind die so audit-ready?
Mhm. Ja, also es kommt darauf an. Die sind dann audit-ready und das ist natürlich großer Disclaimer, jeder Auditor wird das anders sehen. Aber das, was wir hören von vielen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die eben das Datalens kennen und auch verwenden, die sagen halt, wenn das Unternehmen, über das diese Daten auch geht, sagt, diese Daten sind von mir und die stimmen, dann ist es ja, als hätte das Unternehmen das direkt hergestellt. Dann ist es ja nicht mehr so, als hätte es ein Datenanbieter geliefert. Und damit sind sie zumindest bei vielen Prüfern, mit denen ich gesprochen habe, etwas, was für diese Prüfer ausreichend ist. Und das kann man natürlich nochmal ganz besonders auch vor dem Hintergrund sehen, was die BaFin auch gesagt hat. Ne? BaFin hat gerade eine neue Studie und vielleicht könnt ihr die ja in den Shownotes dann auch da reinmachen. Ich habe dir auch den Link da gegeben, dass die Daten zu teuer sind. Und die BaFin rät auch den Unternehmen, dass sie die Daten nicht einfach akzeptiert von externen Datenanbietern, sondern diese prüfen muss. Weil es hat natürlich ganz, ganz große Relevanz, besonders für den Greenwashing-Thematiken, die es jetzt auch gegeben hat. Und wenn ich mir die Guidance auch von der ESMA anschaue, muss ich im Endeffekt die Daten, die ich von einem, auch von großen Datenanbietern bekomme, muss ich prüfen. Also was mache ich jetzt da als Finanzinstitution? Ich kann entweder eine Heerschar von Leuten dahinsetzen, die auf der alten Weise wieder die Daten prüfen. Oder ich kann eine Plattform verwenden, in der ich diese Daten anfordere und dann miteinander vergleiche. Das wäre schon mal Nummer 1 im Endeffekt. Ne? Nummer 2 ist natürlich, wenn das Unternehmen auf der Plattform die eigenen Daten in Besitz genommen hat und gesagt hat, die passen so, dann habe ich ja sogar etwas, womit ich unter Umständen meinen primären Datenanbieter irgendwann sogar ersetzen kann. Sicherlich etwas, was noch auf Sicht von einem Jahr oder so sich entwickeln muss. Aber der Punkt ist, es sind jetzt einige sehr, sehr spannende Unternehmen auch schon dabei beim Datalens, muss man einfach mal auf die Webseite schauen, wird unterstützt vom FÖB Service und vom FÖB, dem Verband öffentlicher Banken, aber auch vom BVI, also der Investmentindustrie. Die haben alle kapiert, dass da irgendwas entstanden ist, was ein großes Problem löst von den ganzen Mitgliedern, die da drin sind. Und oftmals wurde ja immer gemeckert, ah, die sind so teuer und die Datenanbieter und die Qualität und die Lücken, das sind so geflügelte Worte. Jeder weiß das, ne? Und irgendwie hat niemand was gemacht. Und da ist jetzt plötzlich irgendwas entstanden. Das ist natürlich noch sehr, sehr klein. Man darf es auch noch nicht überlasten, aber viele sehen jetzt da, oi, 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 das könnte ein Problem lösen, das wir lange, lange Zeit nicht haben selber lösen können. Und das ist spannend zu sehen von außen. Wir sind ja von der PwC her eigentlich nicht mehr involviert. Ne? Wir gucken uns das jetzt von der Seite aus an. Und zu sehen, dass etwas, worauf wir so viel Wert gelegt haben, so viel Herzblut reingesteckt haben, dann auch übergeben haben, zusammen mit der Define, dann zu sehen, dass sich das so entwickelt, das ist eine tolle Sache und von außen ganz, ganz toll zu sehen.
Ja, ich beobachte das jetzt ja auch seit einem Jahr fast. Kann auch sagen, also was letztes Jahr noch doch irgendwie sehr hypothetisch war und in den Kinderschuhen hat sich deutlich weiterentwickelt. Was ich gerade noch so für eine Frage im Kopf habe, so wenn jetzt vielleicht ein Kunde von uns das hört, deutsches Mittelstandsunternehmen, was habe ich denn als deutsches Mittelstandsunternehmen davon, wenn meine Daten auch geladen sind? Also Taxonomiedaten werden ja mittlerweile erfasst, SFDR-Daten. Aber für mich als Mittelstand, lohnt es sich denn, da Zeit zu investieren, die Daten zu prüfen?
Naja, wenn ich mehr als eine Bank habe, mit der ich zum Beispiel Geschäfte mache, lohnt sich das schon. Weil mehr als eine Bank wird mich dann anrufen und nach diesen Daten fragen, wenn ich sie nicht schon auf meiner Webseite hinterlegt habe. Und dann muss ich diese Fragen natürlich auch beantworten, wenn ich mit diesen Banken arbeiten möchte. Momentan gibt es ja noch keine wirkliche, sagen wir, Sanktionsmechanismen, wenn ich nach der Taxonomie nicht grün oder braun bin, sondern das ist ja einfach erstmal nachrichtlich. Ne? Aber die EU hat ja die Hebelpunkte im System wie Banken und Asset Manager ja ganz, ganz bewusst eingesetzt, um den Green Deal nach vorne zu bringen im Endeffekt. Ne? Und irgendwann, und das ist jetzt eine Hypothese und meine persönliche Meinung, könnte es doch sein, dass die EU sagt, okay, vielleicht muss man die Kapitalanforderungen für nicht grüne Kredite vielleicht ein bisschen anziehen, weil man sagt, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist höher unter diesen Krediten oder das Risiko sei höher bei diesen Krediten. Also muss ich auch mehr Kapital hinterlegen. Was ist Kapital? Das ist das Teuerste, was ein Unternehmen hat oder eine Bank hat. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die Zinsen steigen. Also habe ich als Unternehmen natürlich ein besonders hohes Interesse daran, zum einen A, in der Klassifikation grün zu sein und nicht braun zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut zu kommunizieren. Und wenn ich das nur so im versteckten Kämmerlein mache, habe ich immer wieder Arbeit, wenn die Jennifer mich anruft und sagt, hey, kannst du mal die Informationen geben, muss ich mal was machen. Und so, wenn ich es wirklich zur Verfügung stelle, einen Link zur Dataland mache, ist es für mich als Mittelständler auch einfacher.
Mhm. Ja, und gerade dieses ganze Datenmanagement mit den ganzen Anforderungen, die jetzt kommen, rund um die ESG-Daten, ist einfach ja wirklich super viel. Und wenn dann auch die Daten von einem CSRD-konformen Bericht abgefragt werden, direkt in so einer Plattform mit drin sind, plus vielleicht noch 2, 3 extra Daten, die man vielleicht nicht unbedingt berichten muss, aber vielleicht Banken sie sowieso abfragen.
Genau.
Das haben natürlich viel geholfen und Zeit gespart, wo wir schon wieder bei dem Thema Zeitspart sind.
Und als Unternehmen habe ich noch einen weiteren Vorteil. Wenn ich nämlich nicht der Einzige bin, sondern da viele draus sind, kann ich mich auch mal benchmarken und bei den anderen gucken, was die so machen.
Das stimmt.
Und ist ja immer so, ne? Wir sind ja immer kompetitiv aufgestellt. Wir wollen immer nicht der Letzte sein, aber auch manchmal nicht der Erste. Und so kann man sich, glaube ich, relativ gut verorten, wo man dann auch da steht. Und das ist das, was ich immer wieder mal höre, auch was ein spannender Punkt ist.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, danke für die Neuerung. Mhm. Und gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren. Man kann sich da anmelden, man kann da hingehen, www.dataland.com, kann sich das anschauen. Da gibt es Videos, wo die Leute, die schon mitmachen, erzählen, warum sie das spannend finden. Man kann sich ein Login kreieren, ohne Verträge abzuschließen. Man kann sich auf der Plattform frei bewegen. Und man kann tatsächlich auch mal einfach sagen, okay, interessiert mich doch mal, wie funktioniert es denn so mit dieser KI-gestützten Datensammlung? Und einfach mal Dataland bitten, ein Unternehmen mit auf die Plattform draufzunehmen und sich dann die Qualität der Daten auch anzuschauen. Und das ist das Spannende, was die Datalands davon lernen, ist wirklich stark. Ne? Zum einen findet manchmal Dataland natürlich auch nicht jedes Dokument auf einer Webseite, weil nicht jedes Dokument will gefunden werden. Und zum Beispiel dann zu wissen, ah, was kann man denn da an den Algorithmen zum Beispiel anpassen. Manchmal sind die Daten ganz, ganz schwer auszulesen. Und wir hatten neulich mit den Kollegen von Dataland und einem Kunden von Dataland gesprochen. Da hat Dataland 10 Unternehmen als Beispiel einfach mal gemacht für das Unternehmen. Und die hatten die Daten schon. Die wollten einfach nur wissen, wie gut ist das. Und das Spannende dahinter war, die haben dann angerufen und gesagt, es gibt 7 Unterschiede zwischen Dataland und dem, was ich von meinem Standarddatenanbieter habe. Und dann konnte Dataland bei 6 von diesen 7 nachweisen mit Dokumenten, dass das, was Dataland hatte, richtig war und Dataland einen Fehler gehabt. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Ne? Wenn man plötzlich merkt, und das war so ein Aha-Moment dann auch, wenn man merkt, oh, das macht ja heute schon einen richtigen Wert für mich. Das ist, glaube ich, das Spannende. Insofern, das kann man aber nur haben, wenn man es einfach mal ausprobiert. Und die Eintrittshürden sind ganz bewusst sehr, sehr niedrig gelegt. Kein Vertrag, keine Strings attached, einfach mal ausprobieren, kostet 5 Minuten Zeit. Und die Hypothese von den Kollegen bei Dataland ist, wenn man sich 5 Minuten nicht Zeit nehmen kann dafür, das mal auszuprobieren, dann muss man vielleicht noch mal ein Jahr warten, bis Dataland noch mal größer geworden ist.
Ja, vielleicht. Und ansonsten einfach auch vielleicht, ja, wie du schon gesagt hast, fürs Benchmarking einfach mal nutzen als Unternehmen, um einfach mal zu schauen, wo stehe ich denn vielleicht im Vergleich zu anderen, wenn ich selber nicht unbedingt Lust habe, zu gucken auf der Webseite, wo steht denn was, sondern einfach kurz, knapp, komprimiert einfach mal schauen möchte, was machen meine Wettbewerber, gerade im Nachhaltigkeitsbereich, im Taxonomiebereich, wo stehe ich da? Wohin kann ich mich vielleicht noch entwickeln? Will ich mich da überhaupt hin entwickeln? All solche Fragen einfach mal zu beantworten.
Genau.
Ja, dann sage ich dir danke für deine Zeit. Aber ein kurzes Blitzlicht zum Ende hole ich mir doch nochmal auch von dir ein, auch wenn du es letztes Jahr wahrscheinlich schon beantwortet hast. Zum Ende lasse ich mir gerne nochmal das Abschlussstatement Net Zero 2045 ist vervollständigen.
Ein schöner Traum.
Ich hoffe, den erreichen wir auch.
Ich auch. Aber also sind wir mal ehrlich, ich meine, es hängt viel vom politischen Willen ab. Und ich will jetzt gar nicht einwerten, was aktuell passiert, aber die Stimmen, die man so in den Umfragen auch sieht, geht eher dahin, dass Parteien bekommen, die weniger auf Net Zero 2045 oder 50 hinarbeiten, sondern eher sagen, das ist vielleicht nicht so wichtig. Und ganz unabhängig von, was ich davon halte, was ich persönlich denke, das ist einfach eine Observation. Die große Hoffnung ist natürlich, und jeder weiß, wo mein Herz schlägt, diesbezüglich am liebsten 2040. Ne? Aber meine große Hoffnung ist, dass wir es schaffen, die Kosten der Transformation so zu nutzen, dass es auch eine Opportunität ist. Und diese Opportunität ist ganz, ganz oft, weil ich es schaffe, meine Kosten auch zu senken oder weil ich es schaffe, neue Produkte herzustellen, die am Markt durchschlagsfähiger sind. Weil es wird ja sowieso kommen über die Zeit, aber vielleicht ein bisschen langsamer. Was meine ich damit? Ich hatte neulich einen ganz, ganz tollen Trip nach Polen zu meinen Kollegen in Central and Eastern Europe. Und dort gibt es ein Unternehmen, dass wir unterstützt haben, ihren CO2-Ausstoß zu senken. Und es war so, oh, CO2-Ausstoß senken, ist ja langweilig, ne, und so weiter, kostet ja nur Geld. Und dann haben die Kollegen gesagt, schau mal her, ich helfe dir. Und mein Beratungshonorar ist ganz, ganz niedrig. Aber dafür teilen wir uns den Benefit. Und die haben geschafft, 18% die operativen Kosten dieses Unternehmens zu senken. Das war für beide Seiten eine sehr, sehr interessante Sache natürlich. Und ich glaube, hier kann man als Beispiel einfach nur mal sehen, dass man, natürlich kann ich die grüne Transformation und Net Zero 2045 als von oben auf oktroyiert und negativ sehen. Ich kann aber auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, vielleicht ist es gar nicht eine schlechte Opportunität, mich in irgendeiner Art und Weise hinzuentwickeln. Oder wenn ich ein anderes Thema anschaue, jetzt mal vom Klimathema wegzugehen, in der CSRD ist ja auch Wasser drin. Ne? Und Tesla zum Beispiel in Brandenburg, ne? So hätten da nicht bauen sollen, gab es große Proteste wegen Wasserthematiken in diesem Brandenburger Wald, den sie da weggemacht haben. Und was ist natürlich passiert? Es gab Probleme mit der Wasserversorgung. Die Produktion ist stillgestanden, hunderte von Millionen Dollar an Verlust, die dort entstanden sind, auf der ökonomischen Seite. Ne? Vielleicht kommt man daher und sagt, okay, es kann mir helfen, irgendwie Kosten zu sparen, aber auch Verluste und Risiken zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, meine Hoffnung, dass wir das irgendwann mal schaffen, diese Thematiken so auch zu kommunizieren und auch nach vorne zu bringen. Und deswegen stehe ich morgens auf.
Ich glaube, das ist ein super schönes Stichwort und Schlusswort einfach. Und wenn man dann noch ein kluges, smartes, effizientes Datenmanagement einfach nutzen kann, um dann auch zu wissen, wohin man sich entwickelt, um da den Bogen wieder zu schließen, ist, glaube ich, allen geholfen und viel ist gewonnen.
Ich glaube, die Datalent-Leute müssen nicht mal anrufen, was du für die Arbeit ist.
Das schauen wir mal. Aber danke dir für deine Zeit. Und ich glaube, es braucht gerade bei diesen Herausforderungen, die wir haben, auch visionäre Ideen, smarte Ideen, die nicht nur, ich nenne es immer so schön, nicht nur Booksmart sind, sondern auch Streetsmart, womit wir Lösungen, Transformationswege, alles mit auf den Weg bringen und geben. Weil es ist ja einfach ein Gemeinschaftsthema, das wir nur gemeinsam lösen können.
Ja, das ist richtig. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Super.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.